Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Mit Jean-Marie Magro und ich begrüße Sie zu einer knappen halben Stunde mit politischen Analysen und Hintergründen. In den vergangenen Jahren gab es bereits immer mehr Angriffe auf Feuerwehrleute, andere Rettungsdienste sowie Polizistinnen und Polizisten. In der Lokalpolitik sind Anfeindungen keine Seltenheit, sondern tragischerweise eher die Regel. In den vergangenen Tagen sind auch mehrere Politikerinnen und Politiker angegriffen worden, die bei der Europawahl oder diesjährigen Landtagswahlen auf den Listen stehen. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung, SPD, wurde dazu im Deutschlandfunk interviewt. Er sagte, in Deutschland sei man, Zitat, viel zu luschig bei dem Thema. Er selbst habe in den vergangenen 3 Jahren mehr als 50 Anzeigen wegen Bedrohungen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben und nur in 2 Fällen sei es zu einer Verurteilung gekommen. Oft würden Stalking und Beleidigungen als, Zitat, normale, üble Nachrede abgetan, die zu ertragen sei, beklagt Jung. Katrin Schirner aus unserem Hauptstadtbüro blickt in ihrem Beitrag zurück auf die vergangenen Tage.
Es war einer der jüngsten Angriffe. Am Dienstag unterhielt sich die Berliner Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey, SPD, in einer Stadtteilbibliothek mit Bürgern.
Und in diesem vertieften Gespräch kam völlig ohne Vorwarnung ein Angriff von hinten, ein Beutel, der gefüllt war mit einem harten Gegenstand, der mir in den Nacken und an den Kopf geschlagen wurde.
Franziska Giffey kam mit einem Schock davon. Anders als der SPD-Europapolitiker Matthias Ecke, der am vergangenen Wochenende in Dresden beim Anbringen von Wahlplakaten so schwer angegriffen wurde, dass er ins Krankenhaus musste. Seitdem wird intensiv debattiert, was getan werden kann gegen die Bedrohung von Politikern. Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, setzt auf mehr Polizeipräsenz im Wahlkampf.
Dabei ist aber auch klar, das will ich in aller Deutlichkeit sagen, die Polizei kann nicht überall gleichzeitig sein.
Das sehen auch die Länderinnenminister so. In Sachsen wurden schon mehrfach Politiker vor ihren Privathäusern von Demonstranten bedrängt. Das Land will deshalb mit Unterstützung aller Länder eine Initiative im Bundesrat einbringen.
Weil bisher genau diese Einschüchterungsversuche im direkten privaten Umfeld nicht strafbar gewesen sind. Und wir jetzt gesagt haben, wir müssen diese Lücke schließen.
So die sächsische Justizministerin Katja Mayer von den Grünen. Weitere Vorschläge reichen vom besseren Schutz der Privatadressen im Melderegister bis hin zu höheren Strafen. Bundesjustizminister Marco Buschmann von der FDP sieht dazu aber keinen Anlass. Tatsächlich sind schon jetzt, je nach Schwere der Tat, hohe Geld- und Gefängnisstrafen möglich. Buschmann spricht aber auch aus, was die Angriffe auf Politiker und Ehrenamtliche so besonders macht.
Das ist Sabotage an unserer Demokratie.
Und zwar deshalb, weil Hass im Netz oder Gewalt und Beleidigungen auf der Straße mittlerweile viele Menschen davon abschrecken, in die Politik zu gehen. Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, CSU, sagt, es wäre schlimm.
Wenn manche inzwischen aus Angst, irgendwo Opfer von Gewalt zu werden, sich dann nicht mehr engagieren. Denn Demokratie lebt ja davon, dass möglichst viele Menschen mitmachen.
Tatsächlich belegen Zahlen, dass Gewalt und Beleidigungen immer mehr zunehmen. Nach einem vorläufigen Bericht des Bundeskriminalamtes gab es 2023 fast 2800 Angriffe auf Politiker. Gegenüber 2019 fast eine Verdoppelung. Und waren damals noch mehrheitlich Politiker der AfD Opfer von Angriffen, sind es heute mit großem Abstand die Grünen. Der CDU-Politiker Herbert Reul, er ist Innenminister in Nordrhein-Westfalen, spannt den Bogen noch weiter.
Das geht nicht nur gegen Politiker. Es geht gegen Feuerwehrleute, Polizisten, bei Lehrern, in Ausländerämtern. Das ist ein Phänomen, was die Gesellschaft insgesamt erfasst. Wir haben eine höhere Gewalttätigkeit. Und wenn wir da nicht dran gehen, können wir da machen, was wir wollen.
Die Debatte um die spürbare Verrohung der Gesellschaft hat Fahrt aufgenommen.
Katrin Schirner über die Angriffe auf Politikerinnen und Politiker in den vergangenen Tagen. Die CDU habe einen Plan für die Zukunft. Das sagt zumindest der frisch im Amt bestätigte Parteivorsitzende Friedrich Merz. Fast 90% erhielt der Mann aus dem Sauerland bei der Abstimmung auf dem CDU-Parteitag in Berlin. Merz bekräftigte zwar, die CDU sei eine Volkspartei der Mitte, aber mit dem neuen Grundsatzprogramm möchte sich die Partei neuen Wählerschichten zuwenden. Lange debattierten die Delegierten des Parteitags über den Begriff Leitkultur. Der Beschluss sieht so aus: Muslime seien zwar, Zitat, Teil der religiösen Vielfalt Deutschlands und unserer Gesellschaft, aber, und so geht das Zitat weiter, ein Islam, der unsere Werte nicht teilt und unsere freiheitliche Gesellschaft ablehnt, gehört nicht zu Deutschland. Die Delegierten verabschiedeten außerdem einen Antrag, wonach Asylsuchende in einen sicheren Drittstaat gebracht werden, dort ein Verfahren durchlaufen und selbst im Falle eines positiven Bescheids auch dort bleiben. Außerdem wollen die Christdemokraten schrittweise zur Wehrpflicht zurückkehren. Meine Kollegin Susanne Beetz räumt in ihrem Kommentar dem Grundsatzprogramm keine große Rolle ein.
Grundsatzprogramme von Parteien interessieren Bürger bzw. potenzielle Wählerinnen gleich null. Denn sie werden allzu oft von der Realpolitik, von galoppierenden Krisen oder Kriegen seitenweise überflüssig gemacht. Was die Menschen interessiert, sind starke und vertrauenswürdige Führungspersönlichkeiten, gerade in so nervösen und schwierigen Zeiten wie jetzt. Knapp 90% der Delegierten des CDU-Bundesparteitages glaubten, dass Friedrich Merz auch in Zukunft ein starker und vertrauenswürdiger Parteivorsitzender sein wird. Das war kein Begeisterungsergebnis, aber ein sehr solides. Und es triggert den starken Parteichef auch über das Biotop Parteitag hinaus als starke Führungspersönlichkeit überhaupt. Knapp 90% Bestätigung von den eigenen Leuten waren auch keine Krönungsmesse für den Unionskanzlerkandidaten ins B. Aber dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden Markus Söder wird es schwerer fallen, sich selbst noch als Kandidaten ins Spiel zu bringen. Merz hat sich auf jeden Fall als Staatsmann, als Macher, ja halt eben doch als Kanzler einer nach seiner Aussage sofort regierungsfähigen Partei empfohlen. Auch wenn er es tunlichst vermied, das K-Wort auch nur einmal im Mund zu führen. Seine Rede hatte inhaltlichen Tiefgang, war klug austariert, aber zu rational, um die Seele der CDU genug zu streicheln. Merz kann und darf sich noch lange nicht sicher sein. Nicht sicher vor der Kritik der mächtigen CDU-Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein, Hessen oder Berlin. Nicht sicher vor eigentlich konservativen Wählern, denen die konsequente Entmerkelung der CDU durch Merz immer noch nicht weit genug geht und die deshalb ihr Kreuz eventuell doch bei Demokratiefeinden und Russlandfreunden, sprich der AfD, machen. Aber Merz hat trotzdem viel erreicht. Seine Partei ist dank ihm aus der Erschlaffung und Profillosigkeit heraus. Sie steht für so viel Staat wie nötig und so viel Freiheit und Verantwortung des Einzelnen wie möglich und für einen entschlossenen Kampf gegen die AfD. Konservativ also im allerbesten Sinn.
Das war der Kommentar von Susanne Beetz zum CDU-Parteitag, der Anfang der Woche in Berlin stattfand. Zeitgleich zum Parteitag der CDU reiste Chinas Präsident Xi Jinping nach Europa. Eine besonders interessante Route. Von Frankreich nach Serbien und von dort weiter nach Ungarn. Besonders pompös war dabei der Empfang Xis in Paris. Dort lud ihn Emmanuel Macron zu einem opulenten Abendessen im Élysée-Palast ein. Neben Spitzenpolitikern und Großindustriellen waren auch die Schauspielerinnen Sophie Marceau und Selma Hayek geladen. Die beiden Staatschefs genossen außerdem den Ausblick vom Col du Tourmalet, dem Pyrenäenpass, den Tour de France-Liebhaber kennen. Ich habe mit dem Frankreich-Experten der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik Jakob Ross über den Besuch Xis gesprochen und auch über das deutsch-französische Verhältnis. Herr Ross, es gab ja beeindruckende Bilder, aber ist dabei auch etwas rumgekommen?
Ja, gewisse Ergebnisse hat es schon gegeben. Es gibt zum Beispiel das Bekenntnis Xis zu der 100-tägigen Waffenruhe während der Olympischen Spiele, die Macron eben angesichts der Spiele in Frankreich und in Paris durchsetzen möchte, angesichts der vielen Kriege und Konflikte, die es aktuell gibt, international. Es hat eine gemeinsame Erklärung gegeben zur Nahostpolitik, die von einigen auch als Erfolg gewertet wurde, weil sich dort der chinesische Präsident darauf beruft oder anerkennt, dass der Krieg in Gaza eben ausging vom Angriff der Hamas am 7. Oktober, was zuvor offensichtlich nicht der Fall gewesen war. Aber der ganz große Durchbruch, der ist Macron dann doch nicht gelungen. Es gibt auch viel Kritik daran, dass er zum Beispiel die Frage der Menschenrechte nicht sehr offen angesprochen hat. Das wirft ihm die linke Opposition insbesondere vor, natürlich auch im Kontext eines Europawahlkampfes. Und auch grundsätzlich, glaube ich, kann man nicht sagen, dass was das größte Ziel sozusagen Macrons war, nämlich China dazu zu bewegen, auf Gegenseitigkeit in der Handelspolitik sich einzulassen, dass Xi sich in diese Richtung überhaupt nicht geäußert hat und dass das eigentlich schon auch eines der Hauptziele für die französische Position und die Position Macrons bei diesem Staatsbesuch war.
Hätte man da mehr erreichen können, wenn nicht nur Emmanuel Macron gegenüber Xi Jinping gesessen hätte, sondern auch Olaf Scholz?
Das ist eine mögliche Interpretation, ganz richtig. Tatsächlich wurde viel gelobt in Frankreich, aber auch in Partnerstaaten in der Europäischen Union, dass Emmanuel Macron erneut die Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Paris eingeladen hatte, um eben an Teilen dieses Staatsbesuches teilzunehmen, um sich als französischer Präsident eben neben der Kommissionspräsidentin zu zeigen. Das hatte Macron bereits 2019 bei einem vorherigen Besuch Xis gemacht mit dem damaligen Kommissionspräsidenten Juncker. Und ich glaube, dass das tatsächlich ein guter Ansatz ist, denn die chinesische Führung, und das ist bekannt und wird offen diskutiert, versucht eben seit Jahren, die Beziehungen zu europäischen Staaten immer auf einer bilateralen Ebene zu pflegen und eben die multilaterale Ebene, die Europäische Union, zu ignorieren und aus diesen Gesprächen herauszuhalten. Deshalb wäre es natürlich auch wünschenswert gewesen, wenn der Bundeskanzler teilgenommen hätte an der Seite Macrons und von der Leyen. Nun war es aber offensichtlich auch so, dass der Kanzler schon eine sehr volle eigene Agenda hatte, im Baltikum unterwegs war, unter anderem in Litauen, wo ja gerade die Bundeswehrbrigade, die neue, im Aufbau begriffen ist. Und vielleicht lag es deswegen an ganz profanen terminlichen Gründen und nicht an der ganz großen geostrategischen Vision, die da fehlte.
In den vergangenen Wochen und Monaten gab es ja immer wieder Streitigkeiten zwischen Deutschland und Frankreich, vor allem auch im Hinblick der Sicherheitspolitik. Stichwort Bodentruppen als letzte Konsequenz in der Ukraine. Da gab es dann wirklich frontale Opposition des Bundeskanzlers auf den Vorstoß von Emmanuel Macron. Der hat jetzt vor kurzem erneut ein Angebot unterbreitet, als er eben wieder einmal gesagt hat, die französischen Atombomben könnten auch eine europäische Dimension haben. Sie sitzen in Berlin. Wie wird denn dort eigentlich dieses Angebot wahrgenommen?
Es wird registriert, würde ich sagen. Es wird aber nicht großartig darauf reagiert. Und ich fürchte auch oder glaube, dass sich das bis zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen im November nicht ändern wird, wenn dort dann etwas geschieht, was die amerikanischen nuklearen Garantien und die nukleare Teilhabe der Bundesrepublik in Frage stellen könnte. Also am ehesten eine Wiederwahl oder eine erneute Wahl Donald Trumps. Dann könnten diese französischen Angebote wirklich ernsthafter auch in Berlin zur Kenntnis genommen und diskutiert werden. Es zeigt eben ganz grundsätzlich einen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich, nämlich dass Frankreich sich gerne vor der US-Wahl auf alle Szenarien und Möglichkeiten vorbereiten würde und dass Deutschland eben fürchtet, dass wenn man sich jetzt in Gespräche mit den Franzosen begibt über eine mögliche europäische Dimension französischer Nuklearwaffen, dass man damit den Republikanern, aber auch einigen Demokraten in Washington so vor den Kopf stößt, dass das eben unabhängig vom Wahlausgang dann zu Verstimmungen führen könnte. Und das möchte man im Kanzleramt und in Berlin unbedingt vermeiden im Moment.
Wie verstehen Sie diesen Satz, die Atomwaffen Frankreichs könnten eine europäische Dimension haben?
Dieser Satz ist alt, wesentlich älter als Macron und seine Präsidentschaft in Frankreich. Und auch von Macron wird immer wieder betont, dass das seit den 70er Jahren Teil der französischen Doktrin ist, eben bei der Rede von den eigenen Atomwaffen und von der eigenen nuklearen Doktrin diese europäische Dimension zu betonen und herauszustellen. Diese europäische Dimension hat eben heute eine andere, neue Bedeutung, weil die amerikanischen Garantien zunehmend in Frage gestellt werden durch die erste Trump-Präsidentschaft, weil es in Paris, aber auch in anderen europäischen Hauptstädten Politiker und Analysten gibt, die damit rechnen, dass diese nuklearen Garantien der Amerikaner in Zukunft schwächer werden könnten, dass sie angesichts eines russischen Angriffs beispielsweise auf einen NATO-Mitgliedstaat nicht eingehalten werden könnten, unter der Voraussetzung zum Beispiel, dass Trump eben ins Weiße Haus zurückkehrt. Das Problem des französischen Angebots Stand heute ist, dass das französische Arsenal nicht vergleichbar ist mit dem amerikanischen, was die Zahl der Waffen angeht, auch was die Zahl der Trägersysteme angeht, die Frankreich bereitstellen könnte. Frankreich verfügt über U-Boote, die eben ballistische Raketen abschießen können, auch über Kampfflugzeuge, die Bomben abwerfen können im Ernstfall. Aber es ist in keinster Weise vergleichbar mit dem Netz, dem logistischen, der Infrastruktur, über das die Amerikaner eben verfügen, unter anderem auch in Europa, in den Staaten, wo amerikanische Atomwaffen lagern, unter anderem eben in Deutschland. Und dieses amerikanische Netz, diese amerikanischen Garantien jetzt in der Kürze der Zeit bis zum 5. November oder auch in mehreren Jahren zu ersetzen, das scheint extrem unrealistisch, eigentlich ausgeschlossen. Und deswegen tun sich eben viele Staaten in Europa, nicht nur die Bundesrepublik, glaube ich, schwer damit, diese französischen Angebote ernst zu nehmen. Und ein zweiter Faktor, der sicher auch wichtig ist, ist, dass eben mit Blick auf die französische Geschichte, mit Blick auf die Betonung der nationalen Souveränität Frankreichs, eben es in vielen Staaten auch einfach ein großes Misstrauen gegenüber diesen französischen Vorstößen gibt, weil man Frankreich nicht unbedingt zutraut und der strategischen Kultur Frankreichs an diesem Punkt nicht traut, dass eben Paris und der französische Präsident mit seinen Atomwaffen tatsächlich bereit wäre, diese Waffen mit Partnerstaaten zu teilen. Und diesen Vertrauensvorschuss, den genießen die Amerikaner, über die NATO, auch über ihre bilateralen Beziehungen. Und dort hat Frankreich eben einen großen Rückstand, historisch bedingt, aber das wirkt sich bis heute aus.
Also kurzum, man denkt, Macron bzw. die nächste französische Präsidentin möchte weiterhin den Finger auf dem Knopf haben. Und dann im Gegenzug möchte man aber, dass sich die anderen zahlungstechnisch daran beteiligen.
So könnte man es zusammenfassen. Und Sie sagen es schon, die nächste Präsidentin, da liegt auch eine gewisse Gefahr für die aktuelle französische Präsidentschaft, dass viele Partnerstaaten, ähnlich wie es in den USA der Fall ist, mit Blick auf die Hypothese einer zweiten Trump-Präsidentschaft, dass viele Partnerstaaten eben in Frankreich auch Sorge davor haben, dass 2027 Marine Le Pen in den Élysée-Palast einziehen könnte und dass dann natürlich jegliche französische Sicherheitsgarantien in Frage stehen und alles vollkommen neu verhandelt und bewertet werden müsste.
Das war Jakob Ross von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin. Wir Journalistinnen und Journalisten berichten seit einiger Zeit viel mehr über Krieg und Verteidigung als früher. Gerade im Gespräch mit Jakob Ross haben wir schon über die europäische Sicherheitsarchitektur gesprochen. Und offenbar steigt auch an den Schulen das Interesse. Angesichts von Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten greifen mehr Lehrer auf die Angebote von Jugendoffizieren der Bundeswehr zurück. Kilian Neuwert berichtet von einer Schule in Bayern.
Kurz nach 9:30 Uhr am Morgen an der Realschule im Dreiländereck in Lindau. Rund 50 Schülerinnen und Schüler drängen durch eine Tür, nehmen Platz auf bunten Plastikstühlen. Es wird beinahe schlagartig still im Raum. Die Zehntklässler haben an diesem Vormittag Besuch und der wartet schon auf sie.
Schönen guten Morgen, ich bin Hauptmann Fabian von Skribenski, der für euch zuständige Jugendoffizier.
Hauptmann von Skribenski steht in Uniform vor den Schülerinnen und Schülern im Dienstanzug. Graue Jacke mit Abzeichen, hellblaues Hemd, Krawatte. Einsatzmedaillen verraten, dass er nicht immer vor Schülern in Kapuzenpullis, Jeans und Sneakern gesprochen hat.
Soll ich euch mal mein letztes Dienstfahrzeug zeigen? Ich bin deutscher Panzeroffizier. Nach dem Studium wurde ich über ein Jahr lang auf dem Leopard 2 ausgebildet. Ich kann das Fahrzeug fahren, laden und schießen. Die meiste Zeit war ich Kommandant.
Skribenski zeigt Fotos, zählt Karriereschritte auf. Vom Panzerkommandanten zum Zugführer.
Da hatte ich die Verantwortung für 4 Gefechtsfahrzeuge. Ein Leopard 2 kostet mindestens 10 Millionen Euro. 4 Männer oder Frauen an Bord. Das war mein Job. 3,5 Jahre Kampftruppe. Am Ende dürfte ich eine gesamte Panzerkompanie führen. 85 Männer und Frauen, 14 Gefechtsfahrzeuge.
Doch um seine Laufbahn als Panzeroffizier soll es an diesem Vormittag höchstens am Rande gehen. Die Zeit in der Kampftruppe liegt hinter Fabian von Skribenski. An die Realschule ist er für einen Grundlagenvortrag gekommen.
Wer war nochmal das? VNUN oder auch manchmal UNO abgekürzt. Ja, genau. Weißt du, wann die gegründet wurden?
Sein Vortrag, ein Ritt durch die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik in rund 90 Minuten. Mit den Schülern spricht er über die Aufgaben der Vereinten Nationen und der NATO, also auch darüber, wie die Bundesrepublik in die internationale Sicherheitsarchitektur eingebettet ist. Außerdem auf der Agenda Gefahren wie internationaler Terrorismus, Waffenhandel, Klimawandel, Seuchen, Hackerangriffe. Immer wieder betont er, die Schülerinnen und Schüler sollten nicht nur Kurzvideos in sozialen Medien wie TikTok Glauben schenken, sich auch andernorts informieren. Die Vorträge des Jugendoffiziers, sie waren zuletzt deutlich gefragter.
Vor Corona war die Auftragslage so, dass wir Jugendoffiziere aufs Jahr gerechnet ungefähr 100 Termine wahrnehmen sollen. Das hier ist mein 88. Also der Kalender brennt.
Fabian von Skrebensky ist einer von rund 90 Jugendoffizieren in Deutschland. Er ist für Schwaben zuständig. Die Besuche sind ein Angebot der Bundeswehr. Der Trend, den von Skrebensky beschreibt, bestätigt sich bundes- und bayernweit. Im Freistaat nahmen im vergangenen Jahr mehr als 31.000 Schülerinnen und Schüler an Veranstaltungen teil. 2022 waren es etwa 4.000 weniger. Für dieses Jahr erwartet die Bundeswehr weiter steigendes Interesse, teilt ein Sprecher mit. Als Gründe gelten sowohl der russische Großangriff auf die Ukraine als auch der Krieg im Nahen Osten. Dieser hat die Vortragsnachfrage angeheizt.
Weil die Lehrkräfte im Vorfeld eindeutig kommunizieren, da ist ein sehr starker Bedarf, weil gravierendes Unwissen vorherrscht. Und da bin ich froh, einen Anteil leisten zu dürfen. Kampf gegen Rassismus, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, egal ob das eine Ablehnung des Judentums ist, von Muslimen und so weiter. Also ich lehne Gewalt und Extremismus ab, aber darüber muss man reden und das ist meine Aufgabe.
Die Fragen der Schülerinnen und Schüler seien oft stark abhängig vom Vortragsthema. Manche aber kommen immer wieder.
Das eine, was wir hier jetzt hatten, ist hier Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und das andere ist natürlich die Frage, ob es zum Dritten Weltkrieg kommt. Und diese Frage habe ich vor 2022 gar nicht gehört. Allein das schafft schon relativ Klarheit, wie die jungen Menschen oder auch Lehrkräfte die derzeitigen Nachrichten und Geopolitik wahrnehmen.
Nach Lindau eingeladen hat ihn Lehrerin Heike Keckeisen. So eine Einladung ist Voraussetzung für einen Besuch eines Jugendoffiziers. Möglich ab der 9. Klasse. Keckeisen sieht darin eine Ergänzung zum Unterricht, sowohl durch die Inhalte als auch durch sein Auftreten.
Ich finde, er kann aus seinem Leben erzählen und das ist für die Schüler teilweise interessanter, als wenn es ein Lehrer aus dem Schulbuch referiert. Natürlich haben wir die Ukraine ein bisschen angesprochen, wir haben den Nahostkonflikt angesprochen. So diese Zusammenhänge fehlen dann halt oftmals.
Den Nerv einiger Schüler trifft die Lehrerin mit der Einladung jedenfalls, auch wenn an diesem Tag nur wenige Fragen kommen.
Hat mir weitere Blicke gegeben auf Krieg, Militär und Politik.
Es war sehr, sehr spannend.
Doch auch wenn Hauptmann von Skrebensky nur informiert und nicht werben darf, wie ein Karriereberater das dürfte, so tritt mit ihm dennoch automatisch eine Art Botschafter der Bundeswehr ins Klassenzimmer. Das geht der Pädagogengewerkschaft Erziehung und Wissenschaft zu weit. Militärs an Schulen, für die GEW ein Unding. Politische Bildung solle Lehrkräften vorbehalten sein, fordert sie seit langem. In der Gesetzesinitiative der Bayerischen Staatsregierung zur Förderung der Bundeswehr in Bayern werden Jugendoffiziere ausdrücklich erwähnt. Ob sich in der Praxis etwas ändert, wenn das Gesetz so kommen sollte, ist aber offen. Denn schon jetzt können Jugendoffiziere eingeladen werden, so wie an die Lindauer Realschule. Vor diesem Hintergrund betont der Bayerische Lehrerinnen- und Lehrerverband, Pädagogen müssten weiter selbst entscheiden können, welches Informationsangebot am besten zu welcher Klasse passt.
Kilian Neuwert hat einen Jugendoffizier der Bundeswehr begleitet, der Vorträge an Schulen hält. Im zentralafrikanischen Tschad ist Junta-Chef Mahamat Debi gerade zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt worden. Der 40-Jährige soll am vergangenen Montag mehr als 61% der Stimmen bekommen haben. Keine große Überraschung. Mahamat Debi, Sohn des langjährigen früheren Machthabers Idris, hat sich vor 3 Jahren an die Macht geputscht und war seitdem der sogenannte Übergangspräsident. Trotz großer Kritik von Menschenrechtsorganisationen ist der Tschad einer der letzten Verbündeten des Westens in der Sahelzone. Mit der ARD-Nordwestafrika-Korrespondentin Dunja Sadaki habe ich über das Land gesprochen. Meine erste Frage war, wie frei die Wahl im Tschad wirklich war.
Ich glaube, niemand hat ernsthaft mit fairen Wahlen im Tschad gerechnet. Also es sind auch Sätze gefallen wie, wer im Tschad die Stimmen auszählt, der gewinnt. Und daher gibt es auch einfach viel Kritik, weil man auch sagt, Militär-Interimspräsident Deby, der kontrolliert ja einfach auch so viele Institutionen. Er kontrolliert im Endeffekt die Wahlbehörde, das Verfassungsgericht, die Staatsmedien. Und viele Kandidaten, muss man auch sagen, die der Militärregierung kritisch gegenüberstehen, die wurden gar nicht erst zu dieser Wahl zugelassen. Und lediglich Debys ehemaliger Premierminister, der ist noch als bekannter Kandidat angetreten, sozusagen als sein stärkster Konkurrent. Da sagen aber viele, das ist eine Scheinrivalität. Positiv auf der anderen Seite kann man sagen, Beobachter sehen zumindest den Versuch einer öffentlichen Diskussion im Vorfeld der Wahlen im Land über Themen, die das Land einfach auch betreffen. Und dass Tschad eben mit dieser Wahl immerhin der erste von 4 Sahelstaaten seit 2020 ist, der seit dem Militärputsch eben Wahlen ausgerichtet hat. In Staaten wie Mali, Burkina Faso oder Guinea ist man da mit den Militärjuntas eben davon noch weit entfernt.
Der Interimspräsident Deby hat sich ja vor 3 Jahren an die Macht geputscht. Damals aber hieß die Kolonialmacht, die frühere Kolonialmacht Frankreich, den Putsch für gut, im Gegensatz zu den Putschen, die es in Mali und Burkina Faso gab. Präsident Macron war sogar bei der Amtseinführung des Übergangspräsidenten Deby dabei. Ist der Tschad jetzt also ein Verbündeter des Westens und wie wichtig ist denn das Land für Europa?
Ich würde sagen, nicht erst seit jetzt ein Verbündeter und historisch ein starker Verbündeter Frankreichs. Tschad ist ein Militärhub geworden für internationale Truppen im Antiterrorkampf, aber auch ein Hub für humanitäre Hilfe, zum Beispiel durch die Vereinten Nationen in dieser Krisenregion. Und für die EU und auch die USA bleibt der Tschad eigentlich trotz dieser scharfen Kritik an Menschenrechtsverletzungen, an Repressionen gegen die eigene Bevölkerung, eben einer der letzten Verbündeten im Sahel. Auch der letzte wirkliche Sahelpartner für Frankreich, muss man sagen. Es sind dort ja noch französische Soldaten stationiert. Und die tschadische Armee war auch immer ein großer afrikanischer Truppensteller bei Antiterrorbündnissen in der Region. Und im Gegensatz zu Staaten jetzt wie Mali, Burkina Faso, Niger, wo ja auch Putschregime herrschen, hat sich Tschad noch nicht so von Frankreich gelöst wie diese Staaten, wo ja auch französische Soldaten aus dem Land mehr oder weniger geworfen worden sind. Und
das könnte aber noch kommen.
Das könnte aber auf jeden Fall noch kommen. Das kann man auch, glaube ich, mehr oder weniger sehen, dass viele auch vorher, weil natürlich man auch schon gesehen hat, dass zum Beispiel amerikanische Soldaten aufgefordert wurden, das Land zu verlassen, dass es eine große anti-französische Stimmung einfach gibt im ganzen Sahel. Also dass sich im Endeffekt kein afrikanischer Regierungschef in der Region öffentlich zu Frankreich bekennen kann. Deswegen kann man auch davon ausgehen, dass in Zukunft das Verhältnis zwischen Tschad und Frankreich deutlich bröckeln wird.
Es gibt ja auch eine Nähe oder zumindest hat man Vermutungen anstellen können, dass es eine Nähe geben könnte zwischen dem Interimspräsidenten Deby und Wladimir Putin. Was hat es damit auf sich?
Ja, es gibt diese Befürchtung, dass sich Tschad Russland weiter annähern könnte. Es gab ja auch schon einen Besuch von Deby in Moskau. Und bisher ist es ja so, Tschad war sehr nah an Frankreich dran. Die anderen Regime, das weiß man, wie zum Beispiel Mali, Burkina Faso, Niger, dort gibt es auch schon russische Söldner. Und das ist auch so ein bisschen die Sorge von Frankreich natürlich ganz vorne dran, aber natürlich auch von der EU und von den Amerikanern, dass es da eine Annäherung an Russland gibt.
Was mich jetzt noch zum Schluss interessieren würde, welche Hoffnungen verbinden denn die Menschen im Tschad mit der Wahl?
Ich glaube, relativ viele sind ernüchtert und wissen genau, wie diese Wahlen ablaufen werden. Dennoch, die Hoffnungen sind groß, weil eben die Probleme vieler Menschen in Tschad so groß sind. Denn Tschad ist zwar reich an Ressourcen wie zum Beispiel Öl, trotzdem zählt das Land zu einem der ärmsten Länder weltweit. Viele Menschen leben in Armut, der Großteil der Bevölkerung lebt von Viehzucht und Landwirtschaft. Aber die Folgen des Klimawandels, wie zum Beispiel lange Dürreperioden, Starkregen, Überschwemmungen, erschweren eben diesen wirtschaftlichen Zweig, auch die Versorgung der Bevölkerung. Dazu kommt noch die humanitäre Krise direkt vor der Haustür im Bürgerkriegsnachbarland Sudan. Mehr als 1 Million Geflüchtete aus dem Sudan kamen oder haben im Tschad Zuflucht gesucht. Und dann haben wir natürlich die politische Lage im Tschad, wo seit Jahrzehnten schon Repressionen, Menschenrechtsverletzungen angeprangert werden. Und deswegen kritisieren viele Menschen im Tschad, gerade Aktivisten, eben auch so stark, zum Beispiel die EU, weil sie sagen, ihr unterstützt auch dieses Regime, ihr kofinanziert in diesem Fall sogar diese Wahlen und ihr finanziert damit sozusagen die Stabilität für euch, aber auch ein Regime, was eben für Menschenrechtsverletzungen und Unterdrückung der eigenen Bevölkerung bekannt ist.
Das war Dunja Sadaki, unsere ARD-Korrespondentin in Nordwestafrika. Und das war Politik und Hintergrund in dieser Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich Jean-Marie Magro.